Dieses Thema von heute hat mich schon seit einigen Monaten beschäftigt. Und es ist davon ausgegangen, dass ich beim neuen Land Menschen kennengelernt habe, die genau wie in dem Lied eben, die einfach gesagt haben, nur ein Blick aus deinen Augen, mal ein Blick auf mir ruhend, nur mal ein gutes Wort zu mir und schon geht es mir besser. Das klingt jetzt erstmal sehr banal. Und wir würden vielleicht sagen, ja, das würde jeder gute Ratgeber auch so sagen, ne, Lebensratgeber, ne, lob mal deine Kinder, lob mal deinen Ehepartner oder wer noch immer, oder deinen Arbeitskollegen. Nee, es geht tiefer. Wenn Menschen nie das Gefühl hatten, dass ein gutes Wort sie erreicht, wenn Menschen nie das Gefühl hatten, dass ein liebevoller Blick auf ihn ruht oder es lange vergessen haben, dann geht das tief und berührt. Insofern war das Lied eben eine wunderschöne Einleitung. Ich habe einen Text ausgewählt aus dem Lukas-Evangelium. Vielleicht eine Geschichte, die wir alle kennen, aber was hat das jetzt mit der Mehrwertsteuer zu tun? Jesus kommt drin vor, andere auch, aber was hat es mit der Mehrwertsteuer zu tun? Vielleicht mal den ersten Text. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See hinauszurudern, damit ihn alle besser sehen und hören konnten. Und vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Herr, gab Simon zu bedenken. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Kennt ihr dieses Gefühl, was in diesem letzten Satz steckt? Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. So viel investiert und nichts ist dabei rausgekommen. Jahrelange Erziehungsarbeit und meine Kinder hören nicht auf mich. In meiner Arbeit investiert und keiner sieht's. In mein Leben investiert und keiner merkt's. Die ganze Nacht mein Job gemacht und noch viel länger und nichts gefangen. Neulandgäste sagen oft, ich habe so viel schon versucht, ich habe schon Therapien gemacht, es hat nichts gebracht. Ich bin immer wieder zurückgekehrt in diese Sucht. Ich habe nie in meinem Leben gern geboxt. Aber wenn es Leute gerne tun, dann kennen sie dieses Gefühl, niedergeschlagen zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, niedergeschlagen, der Ringrichter fängt an zu zählen, bei eins geht's los und es ist nicht weit bis zur 10. Und dann ist es vorbei. Vielleicht kenne ich aber andere Niederschläge und ich weiß, wie das ist, einfach zu sagen, ich habe mich so bemüht, ich habe alles getan und es hat nichts gebracht. Wie stehe ich jetzt da? Und ich nenne nur die paar Stichworte, die auch der Uwe heute schon gesagt hat. Ja, ich war die ganze letzte Woche hauptsächlich im Bett. Ich bin froh, dass ich heute wieder fit bin. Ich hoffe, es kommt auch so rüber, dass ich fit bin. Ich lag im Bett und habe viel Zeit gehabt zu denken und hatte auch viel mehr Zeit, Nachrichten zu gucken und alles so zu verfolgen, was so in der Welt gerade los ist. Ich bin frustriert nach dieser Woche. Könnt ihr das verstehen, wenn man jeden Tag mehrmals Nachrichten guckt, dass man frustriert ist? Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Ich möchte es nicht mehr hören. Nicht nur das berühmte C-Wort nicht, sondern diese ganzen Klimamist will ich nicht hören. Und trotzdem weiß ich, wie wichtig es ist. Man redet von Gerechtigkeit, man redet von angezählt sein und man redet auch von 5:12 oder auch schon später als 5:12. Die Frage ist doch, wenn ich selber angezählt bin, ich selber auch, nicht nur die Welt, was zählt, wenn ich angezählt bin? Welche Stimme setzt sich jetzt durch, wenn meine Stimmung ganz unten ist? Welche Stimme höre ich noch, wenn ich so viele Stimmen höre, die mich so runterziehen, die mich noch niedergeschlagener machen, als ich sowieso schon bin? Was macht Lust auf mehr, wenn ich keine Lust mehr habe? So wie bei Simon Petrus, der auch keine Lust mehr aufs Meer hatte, sein Fischemeer, das Galiläische Meer, so wird es auch genannt. Davon aber gleich mehr. Manche singen den Blues, Manche sind frustriert, gerade jetzt. Manche sind angeödet. Sie sind lebensunlustig geworden. Sie haben sich zurückgezogen. Sie kämpfen mit sich allein. Sie sind verbittert, wollen vielleicht aufgeben, haben keine Perspektive. Die Hoffnung ist weg. Vielleicht geht's dir jetzt so. Ich will dir das gar nicht einreden, wenn es dir gar nicht so geht. Bitte nicht so verstehen. Aber vielleicht geht's dir auch öfter so, dass du oft nicht weißt, wie es weitergeht. Oder es gibt auch etwas anderes, was ich in Corona gemerkt habe bei mir selber. Es ist vielmehr alles so gleich geworden. Es war früher abwechslungsreicher, indem man vielleicht auch mehr Leute gesehen hat, indem man öfter woanders hingegangen ist. Und es ist alles so ähnlich, so puh. Ist das alles? Das kenne ich doch alles schon. Das weiß ich doch alles schon. Was kommt noch? Ist da wer? Spricht da wer? Ist da mehr? Mehr Sinn? Mehr Wert? Achtung, jetzt geht's los. Mehr Wert? Kann mich die Aussicht auf mehr Wert steuern? Oder muss ich für diesen Mehrwert Steuern bezahlen? Kann eine Stimme meine Stimmung verändern? Kann ein Ruf mich neu rufen? Und ich glaube, dass diese Geschichte vielleicht dazu verhelfen kann, die wir hier haben. Noch nicht den neuen Text, aber ich will diesen Text kurz, diese Geschichte in den Zusammenhang euch geben, der auch in der Bibel so steht. Jesus ist am Beginn seiner Wirksamkeit, hatte noch keine feste Jüngerschaft. Er war in seiner Heimat noch unterwegs, eben um den See Genezareth, das Galiläische Meer herum. Er ging in die Synagogen, er legte dort die Schriften aus, er wurde bewundert dafür einen Moment. Hallo, das ist doch der Sohn vom Zimmermann, Josef hier, wie kann der hier unsere Schriften auslegen? Ja. Er hat nicht nur gute Stimmung gemacht bei seiner Umgebung. Die Oberen wollten ihn schon töten. Es heißt da, sie schickten ihn an einen Abhang und wollten ihn in den Abhang hinunterstürzen. Und dann ging Jesus einfach mitten durch sie hinweg. Er hat von einem Mann einen Dämon ausgetrieben. Er hat die Schwiegermutter vom Simon geheilt. Die war krank. Und alle wollten ihn hören. Er war der Anziehungspunkt. Wie ging das? Wer war Jesus? Das heißt hier an einer Stelle, kurz vorher, er predigte in den Synagogen so überzeugend, dass alle mit größter Hochachtung von ihm redeten. Er hatte aber keine Ausbildung in Rhetorik. Am Ende der Bergpredigt heißt es, dass er noch nie hatten die Leute ihn jemand so reden hören wie ihn. Er redete anders, er redete mit Vollmacht, das gute alte Wort Vollmacht. Es war anders. Er hatte keine theologische Ausbildung, er hatte keine medizinische Ausbildung, aber er hat geheilt. Er hatte keinen Selbstverteidigungskurs gemacht und der ging einfach durch sie hindurch. Er hatte keine therapeutische Ausbildung und konnte jemanden, einen Dämon, einen bösen Geist austreiben. Wie ging das? Und jetzt kommen wir bestimmt nicht zu einer neuen Erkenntnis. Wenn ihr öfter hier seid und euch viel schon in eurem Leben damit befasst habt, dann sage ich euch bestimmt nichts Neues. Es heißt an zwei Stellen hier kurz vorher, Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes. Und das sollten wir im Hintergrund behalten, wenn wir diese Geschichte von Jesus und Simon am See noch ein bisschen näher beleuchten wollen. Jesus war, wenn wir so schön sagen, der Sohn Gottes. Ja, er kam mit einem besonderen Auftrag, mit einer besonderen Kraft und deswegen hatte er auch diese Wirkung. Jesus kommt also zu Simon, so haben wir den Text, hörte der auf, und sagt zu ihm, fahr raus und wirf die Netze nochmal aus. Es kann heißen nochmal, ich habe nochmal genauer geguckt, es kann auch heißen weiter draußen oder auf der anderen Seite, das weiß man nicht so genau, aber der Auftrag war klar. Du bleibst jetzt hier nicht am Ufer, Simon, sondern zweiter Versuch. Mach's nochmal. Wie mag der Simon sich gefühlt haben? Jesus war doch kein Profi. Also, der würde sagen, Jesus, ich bin hier der Profi. Ich weiß, wie Fischen geht. Du willst mir sagen, dass ich jetzt nochmal rausfahren soll? Jetzt ist nicht die Zeit zum Fischen. Jetzt ist die Nacht vorbei, am Tag bringt es nichts, das weißt du doch eigentlich auch. Er sagt, fahr noch mal raus. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte, bitte. Herr, gab Simon zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Jetzt kommt dieser berühmte Satz auf dein Wort hin, oder weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Jesus trifft Simon hier mitten im Alltag, im Misserfolg, in der Frustration. Und Simon begegnet hier Jesus, der ihm Mut macht zum zweiten Versuch. Warum? Wir wissen es schon, weil Jesus mehr sieht. Jesus sieht weiter. Simon reagiert hier auf Jesus' Aufforderung, fahr noch mal raus oder fahr noch mal weiter, wirf die Netze noch mal woanders aus. Irgendwie mit Ja. Ganz genau weiß ich nicht, wie er sich wirklich gefühlt hat. So im Sinne von, naja, okay, mach ich mal. Oder ob er wirklich schon sagt, ja, Jesus, wenn du das sagst, dann sofort. Hätte er auch selber drauf kommen können, ne? Er brauchte das Wort von Jesus. Ob jetzt viel oder wenig Vertrauen schon in dieser Antwort lag, das weiß ich nicht wirklich, aber er tut es. Er tut das, was Jesus sagt. Das ist auch wichtig. Jesus sah in diesem Moment viel mehr als das Galiläische Meer. Simon sah vielleicht nur das Galiläische Meer. Jesus sieht mehr. Simon sieht dann mehr Fische. Wow, so richtig, einen echten Fang. Aber das reicht Jesus auch noch nicht. Jesus sieht noch mehr. Jesus sieht in Simon viel mehr als den Fischer. Er sieht schon, was aus dem Leben von Simon noch wird. Reicht Fischer nicht? Reicht ein Beruf nicht? Kann man damit nicht bis zum Lebensende gut leben? Jesus beruft den Simon, Menschen zu gewinnen. Und plötzlich war für Simon auch Jesus ein anderer geworden. Es gibt zwei Wörter, die sind im Deutschen gleich übersetzt hier. Am Anfang sagt er einmal Herr zu ihm. Das ist so mehr so der Chef, der Vorsteher. Okay, ja, stehst irgendwie über mir. Und am Ende sagt aber Simon noch was ganz anderes. Da redet er von Kyrios, von Kyrie, der Herrscher. Der, der die Macht hat über mich, im guten Sinne die Macht hat, dem ich mich anvertrauen möchte. Und dann ging er mit diesem Jesus. Ja, und dann wissen wir von Simon Petrus einiges. Dann ging es nämlich erst richtig los. Dann hat er Jesus erlebt. Er hat auch sich selber gut erlebt, der Simon. Der hat viel über sich gelernt. Er hat viel über andere gelernt. Er hat viel über die Politik gelernt, über die Gesellschaft. Alles mit Jesus zusammen. Die ganze Palette des Lebens hat er erlebt. Und dann hat er letztlich auch Jesus erlebt, wie er gekreuzigt wurde. Er starb, wie er auferstand. Er hat nochmal ein persönliches Gespräch mit ihm, sehr berührend. Er sieht ihn zum Himmel fahren. Er erlebt Pfingsten, wo der Heilige Geist auch auf Simon selber kommt. Er erlebt die ersten Tausenden in der Gemeinde in Jerusalem. Er erlebt den Widerstand gegen seine Predigten, gegen diese neue Sekte. Ja, aber Petrus predigt in der Kraft des Heiligen Geistes, in der auch Jesus unterwegs war. Er redet von Auferstehung, er kann heilen und er sagt, dass nur in Jesus die Rettung ist. Puh, dann wollen sie ihn wegsperren. Und da kommt wieder das, was am Anfang auch so war, eigentlich ist doch ein Fischer, eigentlich ist doch ungebildet. Auch der Petrus hatte keine theologische Ausbildung, auch der hatte keine Kurse belegt, wo man sowas lernt. Der hat einfach von Jesus gelernt und hat das auch getan. In der göttlichen Kraft hat er dann gepredigt. Sie wollten ihn wegsperren und wunderten sich, dass das so ungebildete Menschen waren. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist schert sich nicht um Bildung. Der schert sich nicht um Einfachheit. Der Heilige Geist schert sich nicht darum, wie ich mich selber einschätze, wie mich andere einschätzen, wie mich andere sehen oder bewerten. Das ist dem Heiligen Geist sowas von Schnuppe. Sondern der Heilige Geist gibt dir und mir eine ganz andere Wertigkeit in unserem Leben. Weil der Heilige Geist göttliche Kraft ist, die voller Liebe ist und die dich sieht, so wie du wirklich bist. Und vielleicht ist da viel mehr als jetzt. Jesus sah in dem Simon viel mehr von Anfang an. Und Simon antwortete darauf, weil du es sagst, mache ich das. Und von da an begann das Leben, und ich nenne es mal so, das Leben mit Mehrwert begann von da. Und ich stelle uns mal heute hier die Frage, kann es sein, dass Jesus in Verbindung mit seinem Vater und dem Heiligen Geist mehr sieht als wir Menschen? Ihr würdet lächelt vielleicht über diese rhetorische Frage, aber die ist wichtig, wenn wir an manchen Entscheidungs- und wichtigen Stellen in unserem Leben stehen. Stell dir mal vor, Jesus sieht mehr als du, was du in dir siehst, in dir. Als mehr als andere in dir sehen, mehr als das, was jetzt ist. Stell dir vor, Jesus sieht dein wirkliches Potenzial. Das, was noch da ist, was vielleicht verschüttet ist, das, was schon da ist, aber was noch werden kann und sichtbar werden soll. Und jetzt nur, hat mir so aufgeschrieben, was es nicht heißt, ganz kurz nur. Bitte nicht mehr tun, bitte nicht noch mehr Aufgaben, bitte nicht noch mehr Dienste, nicht noch mehr Verantwortlichkeiten, wenn du sowieso schon überlastet bist. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Jesus wollte jetzt auch nicht zu Simon sagen, du fährst genauso oft raus wie immer und wenn du mal zwischendurch Zeit hast, komm mit mir mit und wenn du deine Familie hast, lass die Familie oder sowas, komm mit mir mit, bei mir ist es am wichtigsten, aber du musst ja auch Geld verdienen. Das hat er nie gesagt. Ich weiß gar nicht genau, ob Simon in seinem Leben dann ewig nicht mehr gefischt hat, das wird nicht berichtet. Vielleicht hat er immer noch mal wieder gefischt, aber er hatte vor allem eine intensive Zeit mit Jesus. Und ich glaube, dass wenn wir verstehen, dass es nicht mehr Aufgaben sind, nicht noch mehr Dienste, mehr Verantwortlichkeiten, sondern das, was Jesus in mir sieht, vielleicht etwas anderes ist, als das, was ich heute in mir sehe. Und weil Jesus etwas zu mir sagt, mein Leben verändert, dann wäre das schon viel. Bei Simon war es der Beginn einer großen Berufungsgeschichte. Und vielleicht gibt es bei mir auch eine kleine oder auch eine große Berufungsgeschichte. Ich will uns das mit einem Bild verdeutlichen. Wenn Hannover Bothfeld nicht so weit weg wäre, wäre ich heute vielleicht mit dem Fahrrad hergekommen. Aber ich glaube, so viel Fantasie haben wir alle. Wir wissen normalerweise, wie ein Fahrrad so aussieht. Ich habe mit 12 Jahren mein erstes Fahrrad bekommen. Heute kaum vorstellbar, wenn ich meine Enkel sehe, in welchem Alter die immer noch ein größeres Fahrrad, da stehen dann gleich 6 Fahrräder bei 3 Enkeln in der Garage. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber es war so. Mit 12 Jahren mein erstes Fahrrad, selbst verdient von meinem Taschengeld. Ich bin zu Karstadt, in Berlin bin ich groß geworden, zu Karstadt Kaufhaus gegangen für 125 Mark ein Fahrrad. Das war meins. Und ich bin viel mit dem Fahrrad gefahren, im Grunewald und wo auch immer schon. Und dann habe ich mit 14 Jahren mit meinen 2 älteren Brüdern, die waren 15 und 16, haben wir zusammen geplant, 3 Wochen durch Norddeutschland zu fahren. Das war für Berliner eine ganze Menge. Wir mussten nämlich mit der Bahn erstmal durch die DDR kommen. Also wir durften ja da nicht durchfahren, durchradeln. Also mit der Bahn durch die DDR und dann sind wir durch Schleswig-Holstein und auf die Inseln und hier. Und dann kamen wir nach Bremervörde. In Bremervörde, es war Sonntag, war nichts los. Fuhr mal durch eine Straße lang und dann war rechts ein Tennisplatz. Und dann gucke ich da so rüber und gucke, wie toll die spielen. Ich habe mich schon immer gern für Sport interessiert. Und dann passe ich nicht so auf und dann fahre ich voll auf einen VW-Käfer. Der parkte da einfach nur. Fahre ich auf den VW-Käfer rauf, flieg über den Lenker, das Gepäck fällt runter, ich liege da irgendwie, mir ist überhaupt nichts weiter passiert, außer dass ich mich erschrocken habe und mein Fahrrad stellt es wieder hin. Der Besitzer vom Tennisplatz, den VW gehörte, der kam raus, hat gesagt, ach, du bist gestraft genug, da war nur eine kleine Beule in dem VW-Käfer hinten drin, bist gestraft genug, alles gut. Aber mein Fahrrad hatte den Rahmen gebrochen. Komplett den Rahmen gebrochen. Ich muss ganz schön flott gefahren sein, wo das Fahrrad war eine schlechte Qualität, hatte eine schlechte Qualität. So, meine Tour war beendet, aber richtig beendet. Am Sonntag von Bremervörde nach Berlin zu kommen, war nicht so einfach, aber irgendwann war ich abends da und rief dann meine Mutter an, hallo, ich bin hier am Bahnhof Zoo, kannst du mich abholen? So war es dann. Was mache ich jetzt? Kein Fahrrad mehr. Geld war nicht da für ein neues Fahrrad. Dann bin ich zu einem Händler gegangen, der hat gesagt, ich habe hier noch einen Rahmen. Einfach nur so einen nackten Rahmen. Und da habe ich irgendwie gedacht, das kannst du bezahlen. Es kostete, glaube ich, 60 Mark oder so, dieser Rahmen. Den hat er mir verkauft. Und ab da an habe ich an Fahrrädern rumgeschraubt. Und bis heute. Was will ich jetzt aber damit sagen? Das werdet ihr euch die ganze Zeit schon fragen. Ich habe versucht, die einzelnen Teile von meinem alten Fahrrad, die noch in Ordnung waren, an das neue Fahrrad ranzubauen. Manches hat geklappt, manches hat nicht geklappt. Aber unter anderem habe ich diese blöden Pedale nicht abgekriegt. Ein Pedal habe ich abgekriegt. Aber das andere nicht. Ich habe so einen Rostlöser genommen und da habe ich ein größeres Werkzeug genommen. Ich habe dieses Pedal nicht abgekriegt. Ich war 14 Jahre alt, hatte keine Ahnung, außer dass ich wusste, eine Schraube macht man links auf und rechts zu. Jetzt die Fachleute, die grinsen schon, merke ich schon. Eine Schraube macht man nach links auf und nach rechts zu. Und ich habe verzweifelt versucht, diese Schraube von dem einen Pedal nach links aufzumachen. Da kam plötzlich, Jesus stand da in der Tür. Ich war verzweifelt. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet und nichts ist passiert. Es hat nicht geklappt. Und da stand Jesus in der Tür und hat gesagt, versuch's doch mal andersrum. Hab ihn bloß angeguckt und gesagt, was meinst du, versuch's doch mal andersrum. Ja, dreh doch mal andersrum. Jesus, eine Schraube geht links auf, na, und nach rechts wieder zu. Versuch's mal andersrum. Na gut, Jesus, weil du es sagst, versuche ich es mal andersrum. Dann habe ich das größte Werkzeug, was ich hatte, genommen und an dem Pedal nach rechts versucht aufzudrehen. Es hat geklappt. Die Schraube ging nach rechts auf und nicht nach links. Heute weiß ich, dass es bei Pedalen immer so ist, dass das linke Pedal ein Linksgewinde hat, wo es nach rechts aufgeht. Hat sogar einen Sinn. Den habe ich aber mit 14 noch nicht begriffen. Jetzt weiß ich, warum am linken Pedal das Gewinde andersrum sein muss. Erzähle ich euch aber nicht, ist auch nicht wichtig, könnt ihr euch vielleicht auch denken. Was will ich damit sagen? Ich bin aufgewachsen damit, mit dieser Weisheit, nach rechts geht eine Schraube zu und nach links geht sie auf. Das hat aber nicht funktioniert. Funktioniert nicht immer. Und da kam jemand, der wusste Bescheid. Da kam jemand, der wusste mehr. Und hat gesagt, versuch's doch mal andersrum. Und dann war mein Leben als Schrauber am Fahrrad schon eigentlich vorgezeichnet. Hab immer noch Spaß dran. Kapier nicht alles, aber hab Spaß dran. Gut, das ist jetzt nur ein Bild, ja? Ich bin berufen, nicht als Fahrradschrauber unterwegs zu sein. Ich bin berufen, von Gottes Wort her und auf Gottes Wort hin zu leben in meinem Alltag. Das wird meinen Horizont erweitern. Obwohl ich dachte, mehr kommt vielleicht nicht. Aber da kommt manchmal noch mehr. Ja, ich bin jetzt 64 Jahre alt. Und man kommt so an den Punkt, in knapp 2 Jahren soll ich pensioniert werden. Und ich komme so an den Punkt, hoppsala, du wirst echt schon demnächst pensioniert. Ja, ist dein Leben schon so auf der Abwärtsspirale? Nee, so denke ich gar nicht. Aber manchmal denke ich das im Christenleben. Seitdem ich 17 Jahre alt bin und mich für Jesus entschieden habe, bin ich mit Jesus unterwegs. Und manchmal denke ich, ja, es ist immer dasselbe. Ja, ich weiß ja eigentlich auch schon alles oder fast alles. Lebt nicht nach allem, das weiß ich auch. Man weiß, wie inkonsequent man ist. Aber kommt da noch was? Wenn ich sagen würde öfter, weil du es sagst, Jesus, könnte das vielleicht mein Leben verändern? 2 Beispiele von mir und dann bin ich auch fertig. Ich war immer sehr schüchtern. Ja, manche denken das, glauben das heute nicht mehr. Hatte ganz schlechte mündliche Noten in der Schule. Habe mich nicht getraut, was zu sagen. Es hätte ja falsch sein können. Vielleicht seid ihr auch so ein Typ gewesen. Und dann stand immer im Zeugnis, ja, Christian könnte bessere Noten haben, wenn er sich mehr mündlich beteiligen würde oder so. Ich habe es einfach nicht getan. Und mit 17 Jahren ungefähr sagte ein Bruder in der Gemeinde, sagte zu mir, Christian, möchtest du mal im Gottesdienst, möchtest du mal vorne stehen und die Lieder anstimmen? Wir haben damals so A Cappella gesungen, die Lieder anstimmen. Ich sag, sag mal, was hat der? Hat er sich verguckt in die Menschen? Sagt er, du kannst doch singen. Dann sage ich, ich kann aber nicht reden. Ja, muss der nicht viel sagen. So das Lied so ein bisschen einführen oder sowas und dann stimmst du an und dann singen wir alle wunderschön dieses Lied. Dann habe ich das gemacht. Und dann sagte er mir, ich habe die ganze Zeit an Jeremia gedacht. Vielleicht kennt ihr die Bibel ein bisschen. Der auch sagt, als er den Auftrag kriegt, für Gott zu reden, ich bin noch viel zu jung und ich kann nicht reden. Was soll ich sagen? Und wenn die dann das und das mit mir machen, was soll dann passieren? Und wo dann Gott zu Jeremia sagt, keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Jetzt bin ich Lehrer geworden, muss ab und zu mal was sagen, und rede ja auch mit anderen Menschen oder stehe hier vorne oder sonst was. Es macht mich nicht fertig, ich habe keine Angst, vor euch schon gar nicht. Aber ich wollte nur sagen, da hat jemand ein Wort von Gott einfach mal versucht, auf mich zu beziehen, hat gesagt, guck mal, es geht auch anderen Menschen so, sogar Jeremia ging es so. Wenn du das Wort mitnimmst, würde das was verändern? Es hat gravierend in meinem Leben etwas verändert. Ich habe vieles, vieles in meinem Leben deswegen gemacht, weil ich mich damals getraut habe, weil jemand anders in mich das Vertrauen gesetzt hat und mir gesagt hat, ich glaube, das ist dein Weg. Etwas, was nicht ganz so schön ist, als 2000 meine Scheidung durch war und 5 Kinder hatten wir und alles irgendwie im Chaos versank und ich nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich hinterher mich ein bisschen so berappelt. Ich sag mal so, vieles konnte sich ein bisschen lösen, aber ich habe eine Gemeinde gesucht. Egal wo ich war, ich hatte immer das Gefühl, du kommst hier als Geschiedener, als Gescheiterter, als einer, der in einem wichtigen Lebensbereich nicht das geschafft hat, was er sich eigentlich vorgenommen hat, kommst du hier unter die Leute. Das war fatal. Und dann bin ich auch in eine Beratung gegangen und dann sagte mir der eine Bruder, der mich da so beraten hat, der sagte, Christian, sei barmherzig mit dir selber, so wie Gott mit dir barmherzig ist. Und hat mir eine Stelle gegeben, die ich euch gerne auch noch vorlesen möchte. Die kommt aus dem 1. Korintherbrief und wo Paulus über sich Folgendes sagt, Verse 9 und 10. Er sagt, Paulus, ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, ein Botschafter Jesu zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebene Gnade. Das hat mein Leben richtig verändert. Das hat mein Leben tiefgreifend verändert. Egal, und ich mache Fehler ohne Ende, ich bin unaufmerksam, ich verletze auch andere, aber egal was, zu wissen, dass jemand, und Gott ist nicht jemand, zu mir sagt, ja, Christian, Gnade, Gnade. Vielleicht braucht es der eine oder die andere von uns auch. Gott sagt zu mir, wenn du dich als Geschiedener so fühlst und als Gescheiterter fühlst, sag ich einfach, nö. Nö, sind 2 Buchstaben. Mir haben sie geholfen. Steht so nicht in der Bibel, ich weiß. Und wenn die Gäste im neuen Land, die schon viele Therapien hinter sich haben, die Aussicht haben, dass jemand anders auf sie guckt als bisher, mehr in ihnen sieht, mehr Wert in ihnen sieht als bisher, dann steuern sie ihr Leben woanders hin. Das ist die sogenannte Mehrwertsteuer. Vielleicht hast du ein Wort selber so erlebt in deinem Leben und es ist dir präsent. Vielleicht hast du auch ein Wort, was verdrängt ist, was verschüttet ist und du musst es wieder rausholen. Ich möchte dich ermutigen, dieses Wort, was du vielleicht für dein Leben wichtig findest, wieder rauszuholen. Ich gebe euch einfach mal 7 Wörter, sind 7, 2, 4, 6, ach nein, es sind sogar 9. 9 Wörter von Jesus im Original. Und such dir bitte eins aus, vielleicht gibt es ein Wort von diesen 9 Wörtern, die du für dich und dein Leben siehst. weil sie dir mehr Wert geben, weil Jesus in dir mit diesem Wort mehr sieht, als vielleicht, was du bisher in dir siehst. Wirf dein Netz mal weiter draußen aus. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen. Geh und berichte, wie Gott dir geholfen hat. Mach dich auf und folg dem Beispiel des barmherzigen Samariters. Komm schnell runter aus deinem Versteck. Ich will heute Gast bei dir sein. Liebst du mich? Warum hast du Angst? Ich bin noch bei dir an jedem Tag. Das sind Originalworte von Jesus. Vielleicht berührt dich eins. Ich würde mich freuen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer wieder, vielleicht viel zu selten, aber immer wieder, dass Jesus Worte mein Leben verändern, mein Leben mehr Wert gibt, weil Jesus mehr sieht. Jesus sieht weiter. Und dieser Mehrwert, der soll uns und dich steuern. Amen.